gesundes neues Jahr, mein lieber Lars.
Ein gesundes neues Jahr. Also es sind so viele Dinge in diesem Jahr, die wir vor uns haben. Und jetzt können wir sagen, wir sind im Prinzip live. So gut wie.
Wir sind live. Also oftmals lässt es die Situation unser beider Leben und auch Berufsleben nicht zu, dass wir die Podcast-Folgen kurze Zeit vorher aufnehmen. Und freuen uns, zeitgemäß das öffentlichen zu können. Und neben dir möchte ich natürlich auch allen Zuhörern ein friedliches und gesundes neues Jahr wünschen.
Ein gesundes, friedliches neues Jahr. Sehr, sehr gut. Und wir melden, also heute haben wir überbrücken über unsere Podcast-Software gerade 12.000 Kilometer.
12.000.
Das ist doch eine Menge, oder?
Das ist eine Menge, aber du hast es ja angekündigt. Also du hast ähnliche Temperaturen wie wir hier gerade in Deutschland, also 13 Grad.
Nee, habe ich nicht. Also hier sind, wobei die Temperaturen, die so um die 30 vagabundieren,
Ach, schäm
ist es
dich.
der, ist es die Luftfeuchtigkeit, die mich hier so ein bisschen in die Knie zwingt, von gefühlt 180%. Nee, sind irgendwie, keine Ahnung, 92. Ist jetzt alles. Also kann ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist zumindest so, dass du ein T-Shirt anziehst und dann hast du noch ungefähr 4 Minuten Spaß dran und dann ist es wieder komplett nass.
Im
Ja, gut,
Hotelzimmer
das.
habt ihr auch einen Waschschirm.
Wir sind jetzt hier bei Freunden, die sich entschieden haben, so für ein Jahr auszuklinken und
Echt? Cool.
wohnen in deren Gästehäuschen. Und aber wir werden noch weiter über die Insel Bali herumstreunern und noch viele Orte besuchen.
Wie habt ihr Silvester verbracht?
Das war ganz witzig. Also es ist natürlich hier auf Bali dann eben doch irgendwie bilden sich halt so kleine Communities, die dann so aus entweder so streunenden Menschen bestehen, also die eh über die Welt wandern, seien das jetzt irgendwie Geschäftsreisende oder weiß ich nicht, Botschaftsangehörige oder solche Leute, also professionelle Reisende. Und da sind wir hier an einem Ort, das nennt sich Green School, das ist eine Schule, die, wie es der Name halt sagt, eine grüne Schule, und wo viele eben Ausländer oder nicht Indonesier, nicht Balinesen ihre Kinder hinbringen und dann haben unsere Freunde hier eine Party gestartet. Und dann kam die ganze Umgebung. Und das war wahnsinnig lustig, inspirierend. Hier war die ganze Welt vertreten von Australiern, Italienern, Amerikanern, Briten, Mexikaner, also alles Mögliche war da dabei. Das war toll. Und auch, also auch für die Kinder war es toll. Oder dann waren hier das. Also, keine Ahnung, wie viele Milliarden Kinder hier über das Gehöft gehühnert sind, aber das ist toll. Also wenn dann auch so also ein Erwachsener tut sich ja mit der Sprachbarriere oftmals schwer. Also wenn er dann eben die Sprache nicht spricht und dann ist man irgendwie so eher zurückhaltend oder keine Ahnung was. Und die Kinder, also ein Pool verbindet, sage ich jetzt mal, ne? Also zack, bumm, alle im Pool, dann irgendwie verständigen die sich und lachen und schreien und quietschen und sind fröhlich und glücklich. Und ja, die kindliche Freude am Leben verbindet über Grenzen und Völkergrenzen hinweg. Das finde ich ganz toll. Das war unser Silvester.
Konntest du dein Weinproblem lösen irgendwie? Also, dass du auch an
Das ist jetzt hier ein ganz spannendes
Zeitpunkt
Thema. Also
des
tatsächlich ist es
Alters.
so, dass Indonesien ja theoretisch muslimische Bevölkerung ist, wobei das auf Bali alles ein bisschen anders ist, sehr, sehr viel entspannter. Ich meine, hier wohnen irgendwie gute 4 Millionen Menschen und die haben im Jahr 4 Millionen Touristen. Also quasi so ein 1-1. Und daraufhin und ohnehin der Hinduismus hier auch eine große Rolle, Hinduismus nicht, der Hinduismus eine große Rolle spielt, sind die alle sehr entspannt, sehr fröhlich, sehr gastfreundlich, und deshalb ist Alkohol ein vergleichsweise großes Thema. Also man kann den überall kaufen, alle Restaurants sind voll damit. Der Wein ist tatsächlich teuer und trägt sich das so zu, dass sie entweder, es gibt zwei Wege, wie der Wein hier ins Land kommt. Der eine ist der schlichte Import. Das ist aber tatsächlich alles dann also es sind zu 90% australische Weine, die du hier im Restaurant bekommst oder im Supermarkt. Und die andere, das sind so zwei, drei lokale Projekte, wo der Wein dann deutlich billiger ist, weil die nur den Saft importieren. Und dann wird es eben hier vinifiziert und dann gibt es hier einen Wein, das bekannteste, der heißt Two Islands. Also Two Islands, also wegen Australien und Bali. Also der Weintraubensaft kommt eben hierher und wird hier zu Wein gemacht, abgefüllt. Und deshalb heißt der Two Islands. Und das sind das die klassischen auch, ist das, was man eben aus Australien kennt. Ne? Das ist ein Sauvignon Blanc, das ist ein Cabernet Sauvignon. Solche Sachen sind das. Aber es ist spannend, weil der Wein sich hier tatsächlich entwickelt. Also natürlich vorrangig aufgrund der Anforderungen durch Touristen, weil der Balinese an sich, da gibt zwar auch Alkohol, aber das sind dann ja diese klassischen Dinge, die man eben aus Zuckerrohr oder anderen Zuckerpalmen, was auch immer, eben ja, einen Schnaps letztlich macht. Aber der Wein ist auf dem großen Weg nach vorne. Total spannend.
Two Islands gilt als australischer Wein dann oder als balinesischer Wein?
Gilt dann als balinesischer Wein. Ja. Es gibt, ich meine, es gibt auch, tatsächlich, die haben hier mit Wein angefangen, ja, haben das dann aber so ein bisschen wie Reis betrachtet, ne? Und dann wurden eben dreimal im Jahr geerntet. Mhm. Was dann so ein bisschen jetzt nicht ganz in die Hochqualitäts in das Segment irgendwie Einzug halten konnte.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Und nun ist man eben, nun gibt es halt Projekte, die eben dann auch von Australien, teilweise auch Deutschen betreut werden, wo man eben versucht, eben einmal im Jahr zu ernten, die Qualität nach oben zu bekommen. Hier spielt vor allen Dingen so pilzresistente Rebsorten spielen hier eine große Rolle, weil durch diese enorme Feuchtigkeit bringt das allerlei Sorgen so mit sich. Und also es gibt so ein bisschen tatsächlich hier produzierten Wein, aber das ist, glaube ich, 1 Million Liter oder sowas, also nicht wirklich viel. Und deshalb wird der Großteil importiert oder eben zumindest mal der Saft importiert und dann eben hier gemacht. Aber hier bewegt sich was, wobei der Balinese selbst, also der indonesische Bürger, mit Wein nichts anfangen kann. Oder will.
War es dein erster Jahreswechsel so weit weg von Deutschland, von zu Hause?
Nö. Also ich habe schon.
Bist du öfters unterwegs? Ja, ist es komisch, dass du 5 Stunden, die 6 Stunden vor den anderen, die 8 Stunden.
Sieben.
Sieben, scheiße.
Entschuldigung. 5, 6, 8, nee, 7.
Ja, genau. Vor den anderen mit einmal Jahreswechsel hattest, oder?
Ich muss zugeben, dass mir so Silvester-Geschichten sind mir total bums. Also ich habe da so diese großen Partys, da, ja, also ich kann sich gemeinschaftlich betrinken, kann man auch zu jedem anderen Zeitpunkt des Jahres, da muss man nicht, brauche ich keine Ausrede des Jahreswechsels für. Ich bin auch, ich habe, glaube ich, öfter in meinem Leben Silvester verschlafen, als dass ich es gefeiert habe. Also mir bedeutet mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Gibt es andere Sachen, die mir wichtiger sind. Also so, keine Ahnung, mit Freunden, Dingen oder mit der Familie. Aber dieser rein numerische Umschlag von 31 auf 1 oder von 12 im 12. Monat auf den 1. Monat, das habe ich jetzt keine großen Aktien dran.
Kann ich nachvollziehen, bin ich teilweise anderer Meinung, weil ich finde es manchmal dieses Organisierte, bloß besinnlich jetzt auch manchmal gar nicht so verkehrt. Also anstatt sich morgens irgendwie am 20. September hinzusetzen und zu sagen, so jetzt mache ich mir hier einen feierlichen, sondern einfach mit anderen zusammen.
Das ja, teilen, da bin ich, sagen, ja, da bin ich total ist, bei dir, also mit anderen zu zusammen.
Sagen, ja. Jetzt, was war das letzte Jahr und sich gegenseitig darüber auch auszutauschen, anstatt irgendjemand irgendwie, keine Ahnung, im Kaufland sprechen und zu sagen, ich mal ans letzte Jahr denken. Ich finde das interessant, einfach so dieses Jahr Revue passieren zu lassen, sich auch neue Dinge vorzunehmen, zu schauen, was hat man gut gemacht, was hat man nicht so gut gemacht.
Dinge sind aber das sind jetzt aber ganz viele Dinge, die du in einen Topf wirfst. Also dieses,
ja, mache ich auch gerne und würde es auch damit, also mir geht gar nicht ums Saufen, also Saufen kann ich ja als Berufsbild ist guten Tag, kann es auch noch als Arbeit verkaufen, aber aber ich sehe einfach so dieses Get-Together, dieses Miteinander auch zelebrieren, feiern, egal auch auf welcher Ebene. Also wir haben es in diesem Jahr ganz mehr oder weniger strikt Familie, trotz mein Sohn arbeiten musste und nicht dabei war, aber in so einem etwas kleineren Familienkreis gefeiert und sind auch geflüchtet und sind nach London geflüchtet und haben das Silvester also größtmöglich anonym und trotzdem vereint dann dort gefeiert. Also vor dem London Eye Feuerwerk dann eben auch organisiert. Also nicht dieses freiwillige Feuerwerk, wie wir es hier in Deutschland haben und so ein riesen Fan von bin, sondern organisiert, inszeniert und gemeinschaftlich, intim und trotzdem eben in der Community. Und du wolltest mich kritisieren, dass ich hier Dinge in einen Topf werfe.
Nein, also dieses gemeinschaftliche Trinkevent, was jetzt ja dann doch manchmal ist, das finde ich ein bisschen anstrengend. Zumal ich hatte mal so eine Phase, wo ich gar keinen Alkohol getrunken habe. Ist schon ein bisschen her, aber da habe ich
als Kind
da habe ich 2 Jahre, also es war wirklich ganz furchtbar. Da habe ich 2 Silvester quasi alkoholfrei erlebt oder zumindest. Das habe ich, glaube ich, auch öfter gemacht, aber da war mir das so bewusst, ja, diese Kampfansage ist eigentlich auch Quatsch, aber du beginnst da eben abends um 8, keine Ahnung, mit irgendeinem Essen und dann wird wirklich, dann wird, geben alle Vollgas und dann verliert man so ein bisschen den Anschluss zur Gruppe und wenn dann irgendwann so früher halb 2 Leute so, hey, was, genau, dann macht man sich irgendwie dann doch auf dem Heimweg. Insofern, ich bewundere jeden Gastronomen, der sich diese Silvester-Dinger gibt, wobei viele Freunde außer Gastronomie immer gesagt haben, Silvester ist immer super, verdienst du super Geld. Und dann, wenn alles durch ist, früh um 4, dann fängst du irgendwie deine eigene Neujahrsparty an. Mag auch alles sein, aber und zurück zu dem, du wirfst alles in einen Topf, also dieses gemeinschaftliche Event, das man entweder zivilisiert und konzertant abhalten kann, aber eben dieses Resümee ziehen, ja, das finde ich total wichtig. Das muss aber auch, das muss für mich nicht am 1.1. stattfinden oder am 31.12. Ich bin ohnehin ein großer Fan davon, für sich selbst klar zu formulieren, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele oder was ist mir egal, keine Ahnung. Und dann immer wieder in den sinnvollen, regelmäßigen Abständen zu prüfen, bin ich da auf dem richtigen Weg und was ist dabei herausgekommen? Also das wäre jetzt einfach, wenn jetzt diese Neujahrsvorsätze, ich will mehr Liegestütze machen, ich will ein neues iPhone kaufen, solche Dinge, die man sich...
Das war Weihnachten, also aber... Ich möchte aber in einem Punkt widersprechen, wenn ich dir ins Wort fallen darf, wenn ich sonst nicht ins Wort komme, dass der Gastronom als solches grundsätzlich Silvester wahnsinnig viel Geld verdienen, weil du dann auch einen enormen Ansatz an Mehrausgaben. Das war für mich auch einer der Gründe, zum Beispiel im Bahn Silvester. Ja, jeder natürlich irgendwie ein spezielles Gimmick, eine spezielle Auswahl von irgendwas und so weiter erwartet. Und die Preise natürlich oftmals teurer sind, das aber eben durch die Mehrkosten auch relativiert. Mega goldene Nase in Silvester. Es gibt einige, die mit Sicherheit mit einem großen Batzen da ausgehen, aber es ist so viel mehr Aufwand und so viel mehr an vielen Dingen, als man dann wirklich daran verdienen würde. Also es ist nicht wirklich die große Kuh.
Die große Sanierungsphase.
Ja, nee, eigentlich nicht. Also ich kenne viele, die gar an Silvester das als Kundenservice sehen und draufzahlen. Und das eben, obwohl die Karten teurer sind und. Aber man nimmt eben den besseren Stil, die größere Dekoration, man nimmt mehr Personal, man möchte dem Personal mehr zahlen, gegebenenfalls auch gelegentlich und so weiter. Also es kommt ganz viel diesen auch Ausgabentopf, bevor man eigentlich erntet. Daher vielleicht das nicht so pauschal sehen, also von Konsumentenseite sehen, man sagt, es ist alles teurer und es ist mehr, der da viel. Ich möchte gar nicht... das Jahr mit Leiden und Leidklagen vielleicht eröffnen, was ich schade fand und jetzt in London mitbekommen habe. Ich fand, das war im Vorjahr noch präsenter, aber dass direkt zum Jahresende, zum Jahresanfang 2 Personen unseren Erdball verlassen haben. Also zum einen Vivienne Westwood fand ich jetzt in London wahnsinnig spannend und ich finde ihren Ansatz unglaublich interessant und spannend, weil wir ja heutzutage mehr oder weniger live sind. können wir das zumindest ein ist gigantisch, dass eine solche Mode-Koryphäe eigentlich den Weg und den Schritt zurückgemacht hat, Leute dazu animiert haben, weniger zu konsumieren, dafür bewusster zu konsumieren. Nicht eigentlich, glaube ich, eben auch zu wissen, unsere Sprache oder schlägt bei uns mit rein, dass man sagt, im Allgemeinen vielleicht nicht, oder auch ja, weniger Wein zu trinken und dafür bewusster Wein zu trinken.
Und den fetzigeren.
Also, also dass der Konsum mehr oder weniger der Feind der Qualität ist. Und das war ja mehr oder weniger, waren ihre Schlagworte in den letzten Jahren. Hat sie mich sehr ergriffen, dass sie das eben so bewusst formuliert hat. Und fand ich ihre Ansätze teilweise sehr, sehr spannend. So,
Tankerin, ja, also so modisch gesehen war das nicht meine Baustelle, aber es war ja, ich meine, es war ja auch mehr Kunst als Mode. Also zumindest war das für mich ganz oft so mehr diese Punk-Inszenierung, diese Anarchie-Gedanken. Das war schon eine wahnsinnig beeindruckende und wahnsinnig wichtige und prägende Person.
Mhm. Also fand ich genauso und finde es dann eben manchmal sehr, sehr spannend, wenn gerade solche Personen einfach auf den Bildschirm nochmal kommen, man sich dann eben so ein Schaffenswerk nochmal richtig vor Augen halten kann, auch wenn eben dieser traurige Anlass des Ablebens letztlich dafür der Anlass ist, dieses nicht kommerzielle, was ja gerade so in der Vorweihnachtszeit ein Riesenthema wurde, hat ja mehr oder weniger auch teilweise im kommerziellen Ansatz eine zweite Person, die uns leider verlassen hat, sehr, sehr stark geprägt. Edson Arantes de Nascimento, jetzt hätte ich fast falsch ausgesprochen, ist ja auch von uns gegangen. Also, weißt du, wer es ist?
Also ich hätte jetzt damit gerechnet, du würdest auf den Kollegen Ratzinger eingehen.
Nee, Pelé. Das ist der Fußballer Pelé.
Du hast...
War sein Originalname und der hat uns ja mehr oder weniger auch verlassen und dessen Leben fand ich eben auch so spannend. Im Zuge der also mich sehr ergreifenden Weltmeisterschaft, die ja vor Weihnachten ein Riesen- und zum Glück kein so großes Thema war, aber ihn ja einfach auch sehr, sehr gespiegelt, ihm ja viel vorgeworfen wurde, er warnt mich, also ihn habe ich diese Fußballer, wir sind ja beide keine Fußballfans, gewandert ist, aber das ist ja ein Begriff für uns, so der größte Fußballer aller Zeiten. Und man merkt, wie viel man mit diesem Medium Sport einfach bewegen kann, aber bewegen sollte oder auch nicht bewegen sollte und einfach auch schauen sollte, kann man ihm was werfen, dass er teilweise zu, manchmal nicht kommerziell für und gegen die Diktatur seines Landes gearbeitet und nicht gearbeitet hat, ist das persönliche Erscheinungswesen der prominenten Person dabei so ausschlaggebend oder nicht ausschlaggebend, dann eben auch dieser prominente Wechsel von Ronaldo jetzt gerade hin zu den Vereinigten Arabischen. Ja, ich glaube, für 220 Millionen für 2 Jahre, also es ist...
was 220, aber, nee, also 520 für 2,5 oder irgendwie sowas.
Ich glaube, 220 Millionen für 2 Jahre als Jahresgrundgehalt und ein bisschen Handgeld, was da wahrscheinlich auch...
Ja, dann soll er doch irgendwie auch noch Botschafter werden für die saudi-arabische Bewerbung für eben wieder eine EM da, WM da unten.
Genau.
Oder jetzt
EM wäre fatal, aber die Ausweitung der Europäischen Union. Der WM, ja, genau.
Es ist eine wahnsinnig komplizierte, ich möchte damit einfach nochmal.
Ich weiß, ich wollte das jetzt auch gar nicht so, ich war da gerade in meinem Drive drin, wollte das vielleicht mehr in diese Richtung.
Ja,
also
den Ratzinger, der ja auch einen Strich drunter gemacht hat.
Ebenfalls, jawohl.
Ebenfalls. Den fand ich insofern wahnsinnig beeindruckend, weil es ja gar nicht so einfach war, dass er als noch lebender Papst abdankte und ein Nachfolger gesucht wurde. Ja, auch eine, sicherlich, man kann über die Figuren streiten, dennoch, glaube ich, hat er viel bewirkt, auch viel verhindert, aber und zurück zum Fußball, also zu dieser WM in Katar ist so wahnsinnig viel gesagt worden, alle hatten dazu eine Meinung, das war eigentlich wie immer, Man hat ja eben bei diesen, sobald eine Nationalmannschaft spielt, ne, ist quasi jeder Bürger des Landes ist ein Trainer und weiß, wie es geht, oder eben inzwischen eben auch Politiker und weiß, wie es geht und was man eben richtig macht und was man falsch macht. Dennoch war das ist es natürlich in der Wahrnehmung interessant, und das haben jetzt natürlich Zahlen auch nochmal hinten raus belegt, dass eigentlich mal außerhalb von Deutschland Katar als einer der erfolgreichsten WMs ever gesehen wird. Aus vielerlei Gründen. Und alle fanden es fetzig und super und toll organisiert und was da nicht alles war. Also diese Kritikpunkte, da haben wir uns hier in Deutschland sehr, sehr drauf eingeschossen. Lass uns das Thema wechseln. Ich glaube, alles, was ich sage, geht schief.
Ja, ich glaube, der Politik-Podcast ist hier nicht so angemessen gerade.
Wir haben gar nicht die Manpower. Also wenn man, das ist ja wirklich, das zählt, kommt ja ein bisschen dazu, dass wenn man also politische Dinge äußert und dann mit Social Media arbeitet und dann kommt's zu Kritikpunkten und dann muss man damit umgehen, dann muss man darauf antworten, dann ist das irgendwie alles, wir sind zu zweit, machen das alles mit voller Liebe und das schaffen wir einfach mental nicht. Aber und auch also arbeitstechnisch nicht.
So, jetzt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte und was ich damit so ein bisschen formulieren wollte, also es war so mehr oder weniger mein Vorhaben, was ich aufstoßen wollte, in eine Thematik, mit der ich immer konfrontiert werde. Und das sind mehr oder weniger Weintrends. Welche Trends gibt es allgemein in der Szene, in der Weinszene, in der Kulinarik oder wie auch immer? Wird man gerade zu Beginn des Jahres immer gefragt, was ist neu, worauf sollte man achten in diesem jetzt gerade beginnenden Jahr? War für mich dann eben so ein Anlass, diese Sachen eben wie von Vivienne Westwood oftmals proklamiert oder beziehungsweise kritisiert, ist es ja ähnlich in der Weinszene. Wenn es zwei Themen gibt, die unglaublich sind und unglaublich wichtiger oder immer wichtiger werden. Das ist zum einen eben reduzierter, aber bewussterer Konsum und zum anderen eben dieses Naturthema. Also nicht in Richtung Naturwein, sondern Natur und Klima. Und das ist so der ganz große Anlass und das Thema, was wir über die Maßen, über die Dinge einfach leben sollen. Diesen bewussten Umgang mit dieser Ressource Natur, beziehungsweise diesen den naturnahen Weinanbau, den logischen Weinanbau, den biodynamischen, die Biodiversität, darüber reden, darauf achten, sich darauf besinnen und eben nicht diese Gesichtslosen, sondern Weine mit Charakter. Das wäre für mich das absolute über die Dinge stellen Thema 2023 und darüber hinaus.
Okay, was sind noch unsere Themen? Also das finde ich eigentlich, was sind denn unsere Themen 2023?
Ich glaube, also unser beider Themen, die ergeben sich letztlich aus dem Rhythmus. Wahrscheinlich, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr definieren in einer kommunikativen und trotzdem interessanten oder hoffentlich interessanten und wissensreichen. Ne? Ich glaube, wir haben uns in beim Podcast, was ja nach wie vor eine Nischenwelt ganz gut etablieren können. Jetzt mit eigentlich nahezu 60 Folgen und einen eigenen Weg gefunden, also nicht nur im deutschsprachigen, sondern eben auch im internationalen Vergleich. Das ist, glaube ich, wenige Podcasts, die mit uns vergleichbar sind, dass wir uns setzen als der dogmatische Wissenspodcast, der ein Thema rauf und runter und parallel dazu von Wikipedia abliest, sondern dass wir es versuchen mit bunten Elementen, mit Unterhaltsamkeit hoffentlich mit ein bisschen Wortwitz,
Lebendigkeit. Ja, wir sollten eine Witze-Rubrik machen, finde ich. Also wenn da keiner was dagegen spricht, zumindest an.
Nee, wann? Ich würde dagegen sprechen. Du hast es zwei, dreimal versucht. Es war wirklich sehr schlecht. aber dadurch, dass wir nicht schneiden, was ich eben auch sehr, sehr gut finde, weil dadurch ein ganz eigener Drive, ein ganz anderer Rhythmus ist, auch wenn ich oftmals R und A gebrauche, finde ich, sollten wir das beibehalten. Und unseren Weg, letzte Abfolge, keine Ahnung, 45 oder so, ganz, ganz angenehm und auch durchaus unterhaltsam. Und würde versuchen, gar nicht so sehr auf diese Hauptthemen, sondern eben auf segmentierte Themen zu gehen. Also es ist ja eben auch mehr oder weniger so in diesem Globaltrend oder Weintrend des kommenden Jahres oder der Entwicklung des kommenden zu beachten, dass es mehr um Nischen geht. Was glaubst du denn? Was sind so im Allgemeinen die Trends? Hast du da eine Ahnung?
Ich hab jetzt höchstens ein Gefühl. Ich glaube, dass
was sagt dein Gefühl? Kommt das hin?
Mein Gefühl, glaube ich, ist, dass die Klimaveränderung viel Weinveränderung bringt. Zum einen, zum anderen, dass, wie du eingangs schon gesagt hast, die Themen des also Umgang mit der Natur, biodynamisch, Demeter, was auch immer dann die Schlagwörter sind, dass das eine große Rolle spielt. Ich glaube, das sind so die Themen, die ich jetzt also auch im täglichen Miteinander mit den Menschen, wenn man sich über Wein unterhält, so mitbekomme. Vielleicht wird es neue Weinanbaugebiete geben, also letztlich wieder auch als Folge des Klimawandels und der Veränderung. Und das Wein immer Stück für Stück immer wieder, also merke ich, also wieder hipper wird, ist vielleicht ein blöder Begriff, aber ich merke schon, dass viele Leute, die eher so der, hör mal, so Bierchen oder irgendwie sowas eher sagen, oh, ich habe jetzt schon Bock irgendwie auf so ein zivilisiertes Getränk und mit Essen und da so Quality Time und wir kochen was und da spüre ich schon Veränderung. Das kann aber natürlich jetzt also auch an meiner, wie man so schön heute sagt, meiner Bubble liegen, also in meiner so Erlebniswelt oder mit den Freunden, Menschen, mit denen ich mich so umgebe und von denen ich höre, aber das sehe ich so als Themen.
Ich glaube, das ist in der Tat eine Bubble. Also weil dieses Thema entwickelt sich schon langsam, auch mit allen Auswüchsen Richtung Craft Beer, aber dass man eben in Richtung Qualität und weniger Menge, wie ich vorhin schon erwähnt, geht. Aber dass jetzt wirklich so die ganze Welt sich versucht, in Richtung Qualitätswein zu bewegen. Also ich glaube, die Schere driftet immer weiter auseinander. Das ist auf der einen Seite in der Tat Billigstkonsumenten gibt und auf der anderen Seite. Und man hofft eben, diese Qualitätskonsumenten einfach aufzufangen und ein Bewusstsein mit viel Information, mit viel Emotionalität zu bewegen. Und von der anderen Seite die Schere wird man keinen rüberspringen lassen. Also wird man es nicht schaffen, jemanden rüberzuspringen, sondern die braucht man dann, finde ich, auch gar nicht versuchen zu bekehren, wenn man es nicht schaffen würde, in dem Sinne, weil da rein in den Konsum von Drogen geht, von dieser alkoholischen Droge. Und gar nicht so sehr um den Geschmack, den Tiefsinn dabei und die eben billiger Konsumenten, die wirklich Schokolade oder Kakao möchten. Also daher, glaube ich, ist diese Wahrnehmung von dir schon eine gewisse Bubble, aber diese Bubble kann man pflegen und kann man eben auch dann grün und positiv. Aber neben dessen, also gibt es schon auch dieses Jahr wieder ganz, ganz gravierende Trends, die man, glaube ich, gerade zu Beginn eines Jahres ganz, ganz klar definiert formulieren kann. Meistens aus den Entwicklungen der Vorjahre oder des Vorjahres. Eins der Trends, das wahnsinnig begeistern, ist Champagner. Also Champagner gilt als das absolute Trendgetränk, jetzt bereits, und witzigerweise habe ich das eben auch so in London, also ganz, ganz interessant, Champagner-Bars oder Champagner-Wein-Bars oder Bubble-Wein-Bars sich entwickeln und teilweise im Pop-Up-Segment gelebt werden. Beim Champagner aber geht es, und das finde ich so unglaublich interessant, selbst bei den großen Häusern, mehr darum, Qualität oder Qualität auch vorzustellen, nicht mehr dieses Industriegetränk zu produzieren, dass man sagt, man hat einen Konzeptgeschmack, den man erlebt, sondern man hat verschiedene schon konzeptionierte oder idealisierte Abfüllungen von eben nicht mehr 15, sondern teilweise 3 Jahrgängen in diesem globalen Champagnerbewusstsein und versieht die teilweise mit Chargennummern oder arbeitet gewisse Lagen heraus, gewisse Stile heraus, gibt den Namen und versucht einen Geschmack ganz bewusst. Und vielleicht ist es jetzt im Zuge auch der Klimaänderung dieses Kühle des Champagners, das Trinkfreudige, Lebendige, was beobachtet ist. Und dieses Kristalline im Schaumwein, was man ganz gerne leben möchte, herausstellen möchte. Und dessen man sich gerade jetzt unglaublich bewusst wird. Ein zweiter Trend, was könntest du dir vorstellen, was wäre, oder soll ich einfach die Sachen runterballern und dich nicht andauernd damit belästigen, was wir...
Nee, du kannst natürlich so einen Monolog halten, aber eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, das ist so ein großes Interesse an einen wahnsinnig teuren, also vielleicht ist das auch wieder so eine Bubble-Geschichte, aber in dieser Entwicklung der Luxusgüter und dieser Run darauf und Hauptsache es ist teuer, das ist mir... Ich bin überhaupt nicht der Whisky-Typ, weil mir einfach das Wissen dazu fehlt. Also ich habe mit Whisky, insofern finde ich das toll, als dass ich an so einem Glas kann ich wahnsinnig lange riechen und mich so an diesen wahnsinnig vielschichtigen Aromen oder Aromen oder diesem Aromenkomplex irgendwie kann ich mich erfreuen. Das ist total super, aber ich kann das weder wertschätzen, noch ist das jetzt ein Getränk für mich.
Ist ein Resultat letztlich aus zweierlei Gegebenheiten und da kann ich die bestätigen, ist ein sich nicht entwickelnder, ein sehr präsenter Markt, dieser High-End-Wine, Blue-Chip-Wine oder eben auch Spirit-Markt, resultiert aber wahrscheinlich aus der wirtschaftlichen starken Veränderung aus der Corona-Situation heraus. Dieses endliche Gut der High-End-Weine unglaublich knapp wird. Also es gibt gerade eben in diesen sehr knapp bemessenen Weinregionen wie zum Beispiel den Burgund oder eben auch teilweise der Champagne, den Rhontal, in Frankreich zum Beispiel auch die Entsparten. Eine Entwicklung, dass du diese Weine noch nutzt, also dass sich selber in sich selber so verknappt, die Preise sich so wahnsinnig entwickeln und eben auch im Whisky-Bereich, dass diese Qualitäten lange im Voraus bestellen und vorreservieren. Das ist teilweise bei den Champagnerhäusern amüsanterweise die Champagnerhäuser keine Reserven mehr haben und selbst für Messen und Proben die Champagner für diese Präsentation bei den Konsumenten zurückkaufen mussten, damit die überhaupt Getränke haben zum Ausschenken. Das ist wir also keinen eigenen Stock mehr haben dafür. Da gab es ganz, ganz amüsante Situationen im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren. Und ja, auch wenn das schon eine so leicht snobistische, sehr singuläre Wahrnehmung ist und deine Blaswahrnehmung ist, ist es letztlich dennoch ein Marktspiegel, dass auch mit diesem Investwein ein sich sehr starker und sich in diesem Jahr noch intensiv in der Markt darstellt.
Also ich habe das mitbekommen. Also wir haben ja schon mal über so Luxusgüter und dann habe ich irgendwas über Autos und Uhren und sowas erzählt und jetzt gründen sich eben so Whisky-Clubs, ja, wo du also dann nur mit einer bestimmten Bedingung Mitglied wirst. Das läuft auch dann über Bitcoin. Da muss man dann dabei sein und dann hat man eben Zugriff auf bestimmte Whiskys. Also das ist letztlich finde ich jede Art von Mikrokosmos, also aus dem Sektor finde ich spannend, was sich da entwickelt. Und wenn es Enthusiasten gibt, die Bock auf ein geiles Getränk, vielleicht ein bisschen zu kurz gefasst, aber für eine sinnliche Erfahrung, was es dann am Ende des Tages ist, wenn ihr Bock drauf haben, das finde ich total super. Aber ich finde trotzdem, ich will nicht sagen verstörend, aber doch zumindest schon crazy, über was für Summen man da redet. Also was so eine Flasche, wir haben über die großen Weinhäuser aus dem Bordeaux schon mal gesprochen, über welche absurden Flaschenpreise man da redet. Bei diesen Top-Whiskys redet man ja auch von mehreren 10.000 Euro pro Flasche. Das ist schon, da gibt es Whisky-Sammler, das weiß ich jetzt aus einer, von einem Freund von mir, der so im, sagen wir mal, im Management tätig ist und da eben in Singapur unterwegs war, dass ich von so einem Whisky-Sammler eingeladen wurde und der eine Wahnsinnssammlung ihm gezeigt hat. Aber er selbst gar keinen Alkohol trinkt, weil er Muslim ist. Mhm. Also ist schon verrückt, also welche Blüten das treibt. Aber ich wollte da jetzt deinen Monolog nicht zu sehr unterbrechen, aber jetzt bin ich gespannt auf die weiteren großen Themen des Jahres 2023.
Kannst du sehr gerne, also kannst du mich jederzeit gerne unterbrechen, damit du nicht einschläfst.
Ja, wenn ich nicht unterbreche, dann musst du vielleicht auch nochmal nachfragen. Lars, hallo.
Ja, genau. Also ein weiteres Thema, sehr, sehr, sehr spannend ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du darauf kommen würdest, also angefangen mit Lambrusco. Lars?
Ja, nee, ich bin weggedöst. Nee, also ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Also Lambrusco.
Nee, schon Lambrusco und mit einmal war dann wahrscheinlich so eine Datenpanne und mit einmal war es ganz still und ich dachte, der Fahrt
oder. Das lag jetzt nur, das lag euch ausschließlich an dieser wahnsinnig tatsächlich schlechten Verbindung. Aber
Lambrusco resultieren weitere Rotsekte im weitestgehenden Sinne. Und die Welt der, zum einen des Lambrusco, ist ja schon eine riesen Massenproduktion, also wird in einer relativ intensiven Zahl auch. Die 400.000 Hektoliter werden davon abgefüllt aus Hauptregionen. In der Emilia-Romagna hauptsächlich, also Norditalien und verschiedenen Einzelregionen, was nicht wenig ist, also es ist fast so viel wie in Franken produziert wird und das eben nur mit einer Rebsorte in einem Stil eben in Norditalien. Extrem viel und ganz viel Masse, also das heißt nicht, dass jeder Lambrusco, der in irgendeine Dose abgefüllt wird, sofort das Goldgetränk ist, aber meistens, und das finde ich an Italien immer so faszinierend, dass dieses Massenprodukt manchmal ein so richtig hochqualitativer Kern steckt, der teilweise großartig ist. Und so eben, bevor es verkommerzialisiert wurde, eben da auch beim Lambrusco. Also es kann ein wunderbares, kann ein großartiges, erfrischendes, leicht alkoholisches, animierendes, lebendiges, sehr facettenreiches, aromintensives Erlebnis sein, wenn man dort auch Qualitäten, diese qualitativen Produkte kosten, selbst wenn sie so im oberen Segment noch einen überschaubaren Preis. Also Lambrusco ist ein Riesenthema, wo sich viele mit beschäftigen, also was aber eben auch so diesen
Umsehen, sag ich mal.
Was auch diesen allgemeinen Trend so ein bisschen widerspiegelt, weil Lambrusco ja auch nicht unbedingt so mega hochalkoholisch ist. Und das ja so ein bisschen dieses Low Alkohol und lebendige Weine und eine gewisse Daily Frische Drinking zu schmecken und nicht dieses schwere, lebende, erschlagende, die letzten entgegenspiegelt. Und daraus resultierend eben auch Red Sparkling. So, von überall aus der Welt. Hatte teilweise eben auch mit roten Grinsen keine so gute Historie oder keine nicht so viel positive Erfahrung, aber einen richtig guten Rotsekt machen ist eine extrem hohe Kunst, weil du ganz stark mit Säuren, gegen Zucker, mit viel Aromen, mit viel Komplexität, mit viel Tiefsinn arbeiten kannst, darfst, musst. Es gibt teilweise sehr spannende Exemplare hier auch in Deutschland. Sehr viel Interessantes kommt aus der neuen Welt, was hier kaum präsent ist auf dem Markt. Aber es ist ein ganz großes Thema. Also Red Sparkling. Wozu ja der Lambrusco, der ja oftmals leicht mussierend ist, und ich auch, dass der in der Regel leicht mussierend ist, auch mitzählt und ein Thema ist.
Okay. Lambrusco. Da bin ich, also würde mich dann über eine, wie nennt man das dann, eine Informationsgabe deinerseits, würde ich mich dann in naher Zukunft mal freuen.
Gerne. Da fällt mir ein, ich muss dir auch noch die Informationen zu der letzten Überraschungskiste noch schicken. Das schicke ich dir noch, habe ich nicht vergessen.
Habe ich mich aber schon durchgearbeitet und habe hin und wieder das Internet bemüht. Aber
okay,
was haben wir noch für Themen?
großes Thema nach wie vor. Also es fängt dann manchmal bei Weinentwicklung auch an, dass ein Weinthema, was in irgendeiner Form bearbeitet wurde, dann zur Neugierde und zur Nischensuche dann letztlich animiert. Ein Riesenthema eigentlich der letzten 2, 3, 4 Jahre ist ja das Jura in Frankreich. Viele zum Jura bekannt haben, ja, eben auch in dieser Natural Wine Entwicklung und so weiter, Jura Wein fürs entdeckt haben und dazu Jüngern sich entwickelten. Und das Nischenthema dieser Jura-Weinbewegung sind jetzt mittlerweile diese Aquin, die Jura, also die Likörweine aus dem Jura geworden, die relativ selten zu finden, aber eine Großartigkeit mit einem wahnsinnigen Entwicklungs- und Reifenpotenzial, Aromenpotenzial, eine andere Weingattung da eben auch dann letztlich gespiegelt der Likörwein aus Georgien. Likörweine in diesem Natural, in diesem ursprünglichen Weinbereich sind ein absoluter und High-End-Megatrend, die Zeit werden. Würde man unbedingt auch probieren und damit muss ich dich in der Tat auch versorgen. Leider viel zu knapp bemessen, viel zu selten zu bekommen, aber, und das darf man nicht verkennen, haben diese Weine zweierlei Vorteile. Zum einen sind sie im Vergleich zu anderen Süßweinen dieser Welt relativ preisinteressant. Also sind nicht günstig, sind aber auch nicht so schlecht. TBAs oder teilweise eben auch Portweine aus dem Portugiesischen. Und sie sind extrem aromkomplex und eben auch über viele Tage, was ich die sehr spannend erstaunlich finde. Also Likörweine aus dem Jura ist ein absoluter, mega High-End, super interessanter Tag.
21. Okay, das finde ich auch, habe ich auch nicht kommen sehen, macht aber nichts, ist auch eigentlich egal, auch da würde ich mich interessieren, finde ich total spannend. Wobei ich mich erinnern kann, wir haben mal, also das ist wieder ein Schritt zurück zum Lambrusco, du hattest mir mehrfach schon mal Red Sparkling als Essensbegleiter untergejubelt, will ich es mal nennen. Das war jeweils eine Hammererfahrung, weil da man deutlich mehr anstellen kann in dem Menü, wenn man kocht, als man glaubt. Aber das können wir später mal vertiefen. Wir haben nämlich, wenn ich auf die Uhr gucke, wir kommen in so 1, 2, 3, unsere magische Länge.
Oh wow, ja.
Ich muss gestehen, dass die Verbindungsqualität so massiv gerade abnimmt. Ich weiß nicht, also hier ist ja okay. Regenzeit, wird gerade draußen, also geht gerade die Welt unter. Ich weiß nicht, ob man das auch so im Hintergrund hören kann, ich hoffe nicht.
Ich habe vorhin nur den Hund gehört, ich glaube, er hat einen Regen angebildet.
Ja, oder da hat irgendein, weiß ich nicht, irgendein Tier. Also gibt es ja durchaus viele Tiere. Ich war bei, also übrigens bei der Silvesterparty saß ich so da und sprach mit Freunden. Ich war immer mal, merkte ich so ein komisches.
Ich dachte mit dem Hund.
Nee, der Hund hat die ganze Zeit rumgebellt, und also stand dann vor mir, bellte die ganze Zeit mich an. Ich dachte, was hat er denn nur? Und dann saß auf meiner Hand wirklich so eine ebenfalls, also meine Hand war vollständig von einer Spinne bedeckt. Und die habe ich dann so weggeschnipst.
Wow.
Hab dann tief geatmet. Also eine Insel voller Leben, würde ich jetzt mal sagen.
Ich habe, deswegen kam mein Frau so spät, mir die entsprechende Frage dazu versucht. Warum hast du das nicht gemerkt und musstest darauf hingewiesen werden? Auf welchen Zustand hattest
du denn? Nee, es war total früh am Abend. Ja, ich bin dunkel. Spinne. Okay. Nee, aber das, nee, gar nicht. Und Feuer ist ja leicht. Ja? Also so ein Tier wiegt ja nichts, also systemgemäß.
Eine tellergroße Spinne, wiegt nichts.
Ja. Also der Körper war so, sag ich mal, doppelter Daumennagel und dann aber eben sehr lange, sehr haarige Beine.
Boah. Okay, alles gut. Ja.
Also ich habe keine Arachnophobie oder sowas, aber...
Komm, lass mich die Decke hier zumachen. Also es ist ein schönes Thema, aber ich glaube, mit Spinnen werden wir hier weniger begeistern können.
Nee.
Ich freue mich aber, dass du überlebt hast und dass, ich denke, es wird ja auch nicht nur gesunde Tiere dort geben, dass du gebissen wurdest.
Also in diesem Sinne freue ich mich auf alsbald im schönen, melde ich mich aus Deutschland wieder.
Da darf ich trotzdem meine Themen noch fertig? Also da so ein paar
Trends. Noch mehr oder was?
Okay. Bitte, ja.
Dann haben wir jetzt aber zügig,
ich mein Freund. Ich mach's ganz kurz. Also
Trend
ist also zum einen ja seit einigen Jahren englischer Wein. Und das nicht, weil ich aus London wiederkomme, sondern weil es in der Tat ein Riesenthema ist, also englischer Wein und da ganz speziell englischer Rotwein, also nach Sparkling, nach Weißwein, ist Rotwein jetzt ein, also das, wo sich viele drauf stürzen. Ein weiteres Thema ist für viele autochthone Rebsorte oder ursprüngliche Rebsorten, in die man sich immer weiter rein vertiefen und rein verarbeiten möchte und gar nicht die schrillste und verrückteste, sondern Rebsorten, die sich eben auch in den letzten Jahren schon bewährt haben, also die aber nach wie vor als autochthon gelten. Und da gibt es in Italien, in Griechenland, in Portugal großartige Exemplare oder in Spanien, teilweise auch in Deutschland. Also sich darauf zu spezialisieren oder eben da eine Klassifikation drin zu finden. Ein großes Thema ist südafrikanischer Port- und Strohwein. Das ist ein wahnsinniges Thema, wo man sich drauf fokussiert und dieses Weinland Südafrika nochmal ganz anders feiert und viel intensiver wahrnimmt. Und ein Thema weit über den Wein hinaus im Spirituosensegment, und da kannst du vielleicht das eine oder andere Exemplar mir dann zukommen lassen, sind asiatische Spirituosen. Also das wird derzeit wahnsinnig gefeiert und da konzentrieren sich viele. So, das wären so meine Gedanken zu diesem Jahre 2023 im alkoholischen Segment. Du willst jetzt Feierabend machen und baden?
Nee, baden ist nicht. Also ich könnte mich einfach rausstellen, weil es regnet. Das haben meine Kinder Silvester übrigens auch gemacht. Oder war das Weihnachten? Weiß ich gar nicht. Da hat es so stark geregnet. Und so viel Freude daran. Die sind alle rausgerannt, haben sich in den Regen gestellt, weil der Regen so dicht, so dick ist, dass es wirklich einer Dusche gleichkommt, auch eine ähnliche Temperatur hat. Das findet da draußen gerade statt. Ich finde es auch tatsächlich, ich spüre, dass man es im Kopfhörer und im Mikrofon gar nicht so stark hört. Und ich würde nach Unwetterschäden nochmal Ausschau halten. Und insofern freue ich mich mit dir auf ein 2023 voller Weltfrieden. Das wäre so mein großer Wunsch fürs Jahr.
Richtig bei, ja.
Und ansonsten werden wir uns eben trotzdem über Weinthemen unterhalten, auf die ich mich wahnsinnig freue, weil ich immer so viel lerne bei uns und so stolz darauf bin, dass wir vielleicht bei dem einen oder anderen dazu beitragen, dass er am Ende eines jeden Podcasts sagen kann, Mensch, das wusste ich doch nicht, interessant. Das war's auch schon, lieber Silvio. Ich sage, dass du über 12.000 Kilometer rüber nach Dresden. Alles Liebe und bis gleich.
Tschüss. Alles Gute für 23.
Tschüss.